Tobi, du hast nicht Medizin studiert, oder?
Nein.
Sonst könntest du mir nämlich vielleicht Auskunft geben darüber, ob und wie häufig Tierversuche in deiner Ausbildung eine Rolle gespielt haben, aber kannst du nicht, oder?
Ich habe Medienwissenschaften studiert und ich glaube, ich hatte nie in meinem Studium jemals mit einem Tier was zu tun.
Das ist gut für die Tiere. Also nicht wegen dir, sondern wegen den Tierversuchen.
Ich glaube, es wäre gut für die Tiere gewesen, mit mir zu tun zu haben, weil ich bin sehr gut im Streicheln und außerdem sehr engagiert, wenn ich streichle.
Okay, ja, und das finde ich auch wiederum in Ordnung, während einer Aus- und Fortbildung Tiere zu streicheln und zu kuscheln.
Jetzt sag doch mal, warum stellst du mir solche verwirrenden Fragen am Anfang dieses Podcasts, Miri?
Weil wir hier immer noch bei Tagblatt Talks sind, eurem Wochenupdate mit Tobi und Miri. Und heute eins unserer Themen sein wird, dass das Regierungspräsidium Tübingen fortan Interessierten Auskunft darüber geben muss, inwiefern bei der Ausbildung von Mediziner in Tierversuche eine Rolle spielen.
Das Ganze hat ja mit einer PETA-Klage zu tun, die das eingeklagt haben. Auch eins unserer anderen Themen heute wurde vor Gericht verhandelt.
Darüber haben wir in unserem Tagblatt-Jahresrückblick schon mal gesprochen, nämlich der versuchte Mord in der Buchhandlung. Da hat jetzt der Prozess begonnen in dieser Woche und es ist schon ganz schön gruselig, was da so herauskam.
Deshalb machen wir es so wie letzte Woche und packen das Thema ans Ende unserer Liste, damit ihr im Falle der Fälle aussteigen könnt oder vorspulen zu den Wochenendtipps. Und zwischen diese beiden Themen, die vor Gericht geklärt wurden, packen wir ein kleines Polizei-Update. Und zwar bin ich ja Online-Redakteur und ich habe immer viel mit Polizeimeldungen und Polizeiberichten und Dingen, die die Polizei macht, zu tun. Und dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in drei Fälle, die diese Woche über meinen Schreibtisch gelaufen sind. Fälle können nicht laufen, aber sie sind
eingegangen und du hast sie verarbeitet.
Ja, ungefähr sowas.
Sehr bürokratisch.
Was für ein Intro mal wieder. Wir hören uns gleich.
Tagblatt Talks. Dein Wochenupdate mit Bobi und Miri. Die Tierschutzorganisation PETA, die hat gegen das Tübinger Regierungspräsidium geklagt und zwar vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Denn es ging darum, dass sie im Jahr 2019 über das Landesinformationsfreiheitsgesetz nach Auskunft gefragt haben beim Regierungspräsidium, ob und in welchem Umfang seit dem Jahr 1914 am Tübinger Uniklinikum Tierversuche in der Aus- und Fortbildung von MedizinerInnen eine Rolle gespielt haben. Ganz kurz, das Landesinformationsfreiheitsgesetz ist eigentlich ein ziemlich cooles Gesetz, denn es gibt den BürgerInnen, also uns allen, die Möglichkeit, bei Landesbehörden nachzufragen und eben Anfragen zu stellen zu allem Möglichen, was einen so interessiert. Zum Beispiel, wenn einen interessiert, ob und wie Tierversuche bei einer Ausbildung eine Rolle spielen, dann könnte das eben über dieses Informationsfreiheitsgesetz laufen. In dem Fall hatte das Regierungspräsidium aber 2019 den Antrag abgelehnt und hat gesagt, dass die angefragten Informationen den Bereich von Forschung und Lehre betreffen würden und zudem personenbezogene geschützte Daten dadurch enthüllt werden müssten. Das hat das Verwaltungsgericht in Sigmaringen 2021 auch bestätigt gehabt. Aber die TierschützerInnen von PETA sind weiter bis zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gezogen, weil sie finden, diese Information ist relevant für die Öffentlichkeit und sie wollten das gerne wissen. Und jetzt hat Mannheim den TierschützerInnen Recht gegeben. Der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, dass ausschließlich die Hochschulen selbst von Informationsansprüchen im Bereich von Forschung und Lehre freigestellt sind. Das gilt aber nicht für das Regierungspräsidium, weil es nicht dieselben Aufgaben wie die Hochschulen hat. Außerdem sagte der Verwaltungsgerichtshof, dass sich die Betroffenen in einer demokratischen Gesellschaft öffentlichen Diskussionen stellen müssen. Die TierschützerInnen haben sich gefreut. Luise Klick von PETA Deutschland hat gesagt, dass Tierversuche auch wegen des Staatsziels Tierschutz nicht im Verborgenen gehalten werden dürften. Im Moment steht noch die Reaktion von Regierungspräsidium und Uniklinikum aus. Das könnt ihr morgen im Tagblatt nachlesen, falls ihr den Podcast am Erscheinungstag Freitag hört. Also in der Samstagsausgabe, da steht mehr darüber.
Oder online auf tagblatt.de.
Ob und wie jetzt tatsächlich Tierversuche in der Ausbildung von MedizinerInnen eine Rolle gespielt haben, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Auch darüber werden wir euch natürlich updaten, sobald es da dann die Informationen gibt. Wie ist es denn mit Informationen von der Polizei, Tobi?
Ich bin ja Online-Redakteur und damit beim Tagblatt einer der Zuständigen für alles, was rund ums Thema Polizeiberichterstattung und vor allem aktuelle Polizeiberichterstattung geht. Und ich dachte, ich zeige euch diese Woche mal drei verschiedene Wege, wie so eine Polizeiberichterstattung ablaufen kann. Das sind alles drei Fälle, die ich diese Woche irgendwie bearbeitet habe. Sie sind eigentlich alle drei auch irgendwie interessant oder relevant. Der erste Fall ist so ein bisschen der klassische Weg. Das funktioniert so, die Polizei hat einen Fall, den sie aus irgendeinem Grund für relevant für die Presse erachtet und dann schicken sie uns einen Bericht davon. In dem Fall war dieser Bericht schon Mitte Januar geschickt worden. Da ging es um einen Mann, einen 68-Jährigen, der den schwedischen Brauch St. Knut feiern wollte. Und bei diesem Brauch wirft man seinen Weihnachtsbaum an diesem Tag aus dem Fenster. Das Ganze war am 13. Januar, traditionsgemäß. Und in diesem Fall hat der Mann seinen 1,80 Meter großen Baum aus dem vierten Stock geworfen und damit fast einen Passanten erwischt, der gerade aus dem Haus gegangen ist. In diesem Bericht stand dann auch noch, dass die Polizeibeamten ein belehrendes Gespräch mit dem 68-Jährigen führten. Mich hat dann interessiert, blieb es bei dem belehrenden Gespräch oder hat einen mannshohen Weihnachtsbaum aus dem vierten Stock zu werfen auch noch andere Folgen? Das habe ich dann versucht in Erfahrung zu bringen und erstmal bei der Polizei angerufen. Die haben mich dann an die Staatsanwaltschaft Tübingen verwiesen, weil der Fall schon weitergegeben wurde. Und bei der Staatsanwaltschaft Tübingen habe ich dann gelernt, dass die aktuell prüfen, ob Anhaltspunkte für strafbares Verhalten vorliegen. Es wird also tatsächlich geprüft, ob dieser Mann diesen Baum aus dem Fenster werfen durfte.
Herr, wie ist es denn eigentlich in Schweden? Werden da regelmäßig am St. Knutstag Leute von fallenden Bäumen erschlagen?
Also es ist wohl so, dass diese aus dem Fenster geworfenen Weihnachtsbäume eher auf eine Werbeidee von IKEA zurückgingen. Also eigentlich geht es an diesem St. Knutstag nur darum, die Weihnachtsdeko abzuhängen. Aber laut Webseite der Uni Leipzig kann es auch in Schweden durchaus mal vorkommen, dass ein Weihnachtsbaum aus dem Fenster fliegt, aber das ist dann wohl eher der Praktikabilität zu schulden. Wie es mit unserem Tübinger Weihnachtsbaumwerfer weitergeht, ist also eben noch nicht klar. Das Polizeipräsidium hat auf Nachfrage aber geschrieben, unabhängig vom Ergebnis der Prüfung dieses konkreten Einzelfalls ist es sicherlich nicht ratsam, einen mannshohen Weihnachtsbaum aus dem vierten Stock auf die Straße zu werfen. Also falls irgendjemand von euch sich diese Frage gestellt hat, lieber nicht. Das war Fall Nummer 1, der klassische Weg. Die Polizei schickt uns einen Bericht, wir haben Nachfragen und fragen nach. Fall Nummer 2 ist, dass wir Infos von Bürgern oder Bürgerinnen kriegen. Das war diese Woche so, dass ein Radhändler bei uns angerufen hat und erzählt hat, dass er mehrere durchtrennte Fahrradbremsleitungen hatte. Das hat ein Kollege von mir dann übernommen. Der hat dann bei der Polizei angerufen und die haben gemeint, dass sie zwei bestätigte Fälle haben. In einem Fall hat der Radfahrer auch erst, nachdem er schon losgefahren war, bemerkt, dass seine Bremsen nicht funktionieren und konnte dann aber noch rechtzeitig mit seinen Füßen bremsen. Im anderen Fall hat der Fahrradfahrer den Schaden bemerkt, bevor er losfuhr. Und der Schaden ist in dem Fall sogar bei ungefähr 500 Euro. Daraufhin hat mein Kollege bei verschiedenen Radläden in Tübingen angerufen, um zu schauen, wie der Reparaturstand bei denen ist. Und zum Beispiel bei Rad und Tat gab es zwei weitere Fälle. An den Rädern sollen die mit Hydrauliköl befüllten Bremsleitungen in der Nacht zum Sonntag, also quasi vergangene Woche Sonntag, durchtrennt worden sein. Und auch im Radlager gab es eine ähnliche Reparatur. Und ein Kollege des Radlager-Mitarbeiters, mit dem wir gesprochen haben, hat auch weitere Fahrräder mit durchtrennten Bremsleitungen in der Tübinger Altstadt beim Nonnenhaus gesehen. Und dieser Mitarbeiter hat uns dann gesagt, es geht einiges ab in der Hinsicht und er war sehr besorgt, denn sowas hat schnell tödliche Konsequenzen. Das ist also ein weiterer Fall, in dem wir relativ wichtige Infos einfach zugeteilt bekommen. Jemand ruft bei uns an, sagt Bescheid, wir haben hier als Rat und Tat zwei solcher Fälle gehabt und wir recherchieren dann weiter und finden raus, es scheint irgendeine Art von Systematik zu haben.
Für euch bedeutet das auf jeden Fall, bevor ihr euch aufs Radl schwingt, checkt nochmal, ob die Bremsleitungen auch intakt sind.
Ganz genau. Fall Nummer 3 ist vermutlich der seltenste Fall. Ich persönlich browse manchmal beruflich Social Media und schaue, ob mir irgendwas auffällt, was für uns interessant sein könnte. Und das war jetzt auch vergangene Woche wieder der Fall. Da war ich auf Facebook unterwegs. Ich bin eigentlich nicht privat auf Facebook. Ich bin wirklich nur beruflich auf Facebook, wenn ich dann in verschiedenen Gruppen schaue, ob irgendwas passiert ist, worüber es sich lohnt zu berichten. Und das war wohl in dem Fall so. Ich habe einen Post gelesen in einer Facebook-Gruppe, in der eine Frau schrieb, dass sie auf dem Rewe-Parkplatz in der Weststadt erste Hilfe geleistet hat. Dort seien mehrere Mädchen zusammengeklappt und die hätten dann angegeben, das Ganze wäre passiert wegen Drogen, die sie von irgendwelchen Typen bekommen hätten. Diese Typen waren wohl auch noch in der Gegend, hat die Frau geschrieben. Da wollte ich natürlich wissen, was ist passiert, und habe mich an die Polizei gemeldet. Da hat mir ein Sprecher dann bestätigt, dass tatsächlich ein Mädchen auf dem Rewe-Parkplatz bewusstlos gefunden wurde und auch, dass diese drei Mädchen angegeben haben, dass sie etwas geraucht hätten. Bei Untersuchungen, die dann sowohl vor Ort vom Rettungsdienst als auch im Krankenhaus durchgeführt wurden, gab es dann allerdings gar keine Hinweise auf irgendwelche Substanzen oder auf K.O.-Tropfen. Der Sprecher hat mir gesagt, dass die Polizei dennoch ermittelt, aber dass sie im Moment einfach keine aktuellen, konkreten Hinweise auf eine Straftat haben. Das ist eben, finde ich, auch wieder so ein interessanter Fall, wo man dann eben quasi eine Augenzeugin hat, die etwas berichtet und einfach mal nachfragt, was steckt tatsächlich dahinter, was ist der Stand der Ermittlungen und was genau passiert ist oder was die Hintergründe ist. Es kann sein, dass wir das niemals genau herausfinden als Öffentlichkeit, aber es finde ich trotzdem dann immer wichtig, so einer Sache auf den Grund zu gehen und zu gucken, was sind die Informationen, die wir von öffentlicher Seite haben. Das war der erste Teil unserer Tagblatt-Talks-Crime-Ausgabe, die wir heute irgendwie zufälligerweise auf die Beine gestellt haben. Und Part 2 ist der Gerichtsprozess zu dem versuchten Mord in einer Tübinger Buchhandlung, über den Miri jetzt gleich mehr erzählt.
Wir hatten ja schon gesagt, falls euch das zu starker Tobak ist, könnt ihr auch bis zu den Wochenendtipps nach vorne spulen oder an dieser Stelle aussteigen. Ich werde ein bisschen mehr über die Hintergründe erzählen, die den Angeklagten dazu bewogen, vergangenes Jahr im Mai in einer Tübinger Buchhandlung einer Kundin ein Messer in den Rücken zu stechen. Bis zum Prozessbeginn in dieser Woche war es nämlich ziemlich mysteriös, was da geschehen ist, was den Angeklagten, der sich direkt damals vor Ort widerstandslos hatte festnehmen lassen, bewogen hatte, aus Bayern nach Tübingen zu fahren und dort in einer Buchhandlung eine Person anzugreifen. Seit dem Prozess wissen wir ein bisschen mehr über die Hintergründe. Es ist nämlich so, dass der 41-jährige Angeklagte, der war studierter Theologe, hat in Bayern eine Schule, die ErzieherInnen ausbildet, geleitet und er war ganz hoch verschuldet. Er hatte über 100.000 Euro Schulden. Er sagt, das liegt daran, dass er jahrelang über seine Verhältnisse gelebt habe. Er hätte zwanghaft Fachbücher, philosophische Werke und Klassiker der Weltliteratur gekauft. Er verdiente 3.600 Euro netto. Und anscheinend hat das nicht gereicht für seinen Lebensstil, sodass er sich über die Jahre eben über 100.000 Euro Schulden aufgebaut hat. Diese Schulden haben ihn so sehr belastet, dass er eigentlich nur noch zwei Auswege gesehen hat nach eigener Aussage. Er hat sich überlegt, entweder geht er auf den Jakobsweg und nimmt sich dann sein Leben oder er ermordet jemanden anderen, um dann möglichst lebenslang ins Gefängnis zu kommen. Er sagt, er hatte Sorge, dass er seine hohen Schulden an seine Verwandtschaft vererbt, wenn er sich das Leben nimmt und hat deswegen sich entschlossen, jemanden anderen zu ermorden. Dass er nach Tübingen gekommen ist, war Zufall. Er hatte noch bevor er dann in seiner Heimatstadt in Bayern losgezogen ist, hatte er Dickpics an seine Bekannten verschickt, weil er wollte so sein Strafmaß erhöhen, sagte er. Und er hat die Kasse aus der Schule, die er geleitet hat, ausgeräumt und mehrere hundert Euro entwendet. Das Geld wollte er eigentlich in Frankfurt für Prostituierte ausgeben und war schon auf dem Weg nach Frankfurt. In Stuttgart hat er sich dann spontan entschlossen, auszusteigen. Und am nächsten Tag ist er nach Tübingen gekommen, weil Tübingen ja am Jakobsweg liegt und er dann anscheinend doch nochmal überlegt hat, auf den Jakobsweg zu gehen. Allerdings hat er dann in Tübingen den Einstieg zum Jakobsweg nicht gefunden und hat sich morgens beim Frühstück im Hotel überlegt, dass er einen Mord begehen will und hat das dann auch nochmal im Internet recherchiert, wie er das möglichst macht, damit er eben dann auch für Mord und nicht für Totschlag verurteilt wird. Er hat sich im Edeka, im Nonnenhaus, ein Küchenmesser gekauft und ist dann 2,5 Stunden lang durch die Tübinger Innenstadt gelaufen, um nach einem möglichen geeigneten Opfer zu suchen. Er wollte gerne das Messer von hinten in den Rücken einer Person stechen, so wie er es ja auch letztlich gemacht hat, damit auf jeden Fall das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt ist und er eben nicht doch für Totschlag und nicht so lange verurteilt wird. Nach 2,5 Stunden hat er in der besagten Buchhandlung die Kundin, die sein Opfer wurde, gesehen und hat sie ihm von hinten angegriffen. Da sie überlebte, war der Geistesgegenwart eines der Polizisten zu verdanken. Der hatte eine Ausbildung als Notfallsanitäter und hat gleich gesagt, das Messer darf nicht herausgezogen werden, es darf nur im Krankenhaus herausgezogen werden. So wurde das Eindringen von Luft in den Brustkorb verlangsamt und die Frau konnte überleben, zum Glück. Der Mann hat direkt bei seiner ersten Vernehmung gestanden und hat jetzt vor Gericht beteuert, dass es ihm sehr leid tut und dass er froh ist, dass sein Opfer noch lebt. Es wird noch weitere Prozesstage geben. Unter anderem wird es ein psychiatrisches Gutachten geben und da werden wir natürlich weiter berichten.
Eine ziemlich gruselige Vorstellung, finde ich, vor allem, weil es einfach wirklich hätte jeden treffen können.
Ich finde, was man aus dem Fall schon auch lernt, ist, dass es immens wichtig ist, dass Leute, die Probleme wie zum Beispiel Schulden haben, gut beraten werden und eben, dass ihnen gut geholfen wird. Ja, dass es eben auch für alle anderen relevant sein kann.
Auf jeden Fall.
Es ist schon wieder wie letzte Woche so, wenn wir das belastendste Thema an den Schluss stellen, dann ist es sehr schwierig, überzumoderieren zu den Wochenendtipps. Wie letzte Woche würde ich einfach sagen, sie gehören halt an den Schluss unseres Podcasts.
Die Wochenendtipps. Ich habe es vorher geschafft, hier in unserem Studio, wir haben so kleine Tische mit Filzauflagen, damit man, wenn man seine Tassen nimmt und wieder abstellt, keine lauten Geräusche macht. Ich habe es geschafft, die Hälfte von meinem Wasserglas über dieses Filztischchen zu verteilen. Und währenddessen ist mir aufgefallen, was für eine schwierige Aufgabe es ist, das Wort Filztischchen zu sagen. Sag mal dreimal schnell hintereinander Filztischchen, Miri.
Filztischchen.
Ja, sage ich doch. Trotz dieses Schicksalsschlages, der vor allem für das Filztischchen vermutlich schädlich ist, machen wir hier weiter, weil wir Power on Through und erzählen euch, was dieses Wochenende so relevant oder interessant sein könnte. Nummer 1, die Tigers Tübingen stecken tief im Abstiegskampf und haben heute ein wichtiges Spiel, denn sie spielen gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Die sind nämlich auch tief im Abstiegskampf und solche Spiele sind ja, wie man weiß, besonders wichtig, weil wer gegen einen direkten Konkurrenten gewinnt, der fügt diesem Konkurrenten auch noch eine Niederlage zu, also doppelt wichtige Spiele. Das Ganze findet heute Abend um 20 Uhr statt, also heute ist Freitag, der 2. Februar, in der Paul-Horn-Arena. Basketball kostet Eintritt, wer also etwas ohne Eintritt sucht, der wird morgen am 3. Februar im Blauen Turm fündig. Da ist Free Rave und dem Namen des Events entsprechend kostet es auch wirklich kein Eintritt.
Falls ihr nach einem Wochenende voller Sport und Tanzen auch noch was für eure grauen Zellen tun wollt, dann geht doch am Sonntagmorgen um 11 zum öffentlichen Vortrag des Botanischen Gartens. Da wird im großen Hörsaal der Botanik N10 auf der Morgenstelle Friedrich Longing von der Universität Hohenheim über das Thema vom Urgetreide bis zu modernsten Sorten die Basis einer gesunden und nachhaltigen Ernährung sprechen. Also ein Thema, das uns alle angeht. Wie esse ich meinen Frischkornbrei?
Außerdem finde ich, der neue Botanische Garten ist ein schöner Platz, um mal die Seele baumeln zu lassen.
Genau. Lasst eure Seelen baumeln am Wochenende und bleibt uns gewogen. Ihr findet noch mehr Wochenendtipps in dem Newsletter Los geht's des Schwäbischen Tagblatts. Den könnt ihr abonnieren auf der Webseite des Schwäbischen Tagblatts, tagblatt.de.
Wenn ihr auch gerne zu diesem Podcast eure Seele baumeln lasst, dann empfehlt uns doch weiter. Vielleicht geht's euren Freunden und Freundinnen ja auch so. Ansonsten bis nächste Woche und habt ein gutes Wochenende.